jüdischen Führung. Sie fassen den Entschluss, Jesus muss weg, Jesus muss sterben. Und von diesem Punkt an suchen sie nur noch Anklagepunkte, um Jesus vor Gericht zu bringen und auf die Seite zu schaffen. Ich möchte kurz andeuten, wenn nachher, wenn ich meine Ausführungen beendet habe, noch Beiträge sind, gebe ich Gelegenheit für eine Ergänzung, für einen Gedanken auch noch dazu von euch. Ihr dürft dann gerne hier nach vorne kommen, hier ist das Mikrofon, und euch beteiligen. Ja, Jesus hat Feindberührung. Ist so eine Überschrift, die man hier setzen kann. Und ich lese dazu aus Matthäus Kapitel 12 von Vers 22 bis 32. Da heißt es, damals brachten sie einen Mann zu Jesus, der war blind und stumm, weil er von einem bösen Geist besessen war. Jesus heilte ihn und er konnte wieder sprechen und sehen. Darüber geriet die Menge in große Erregung und alle fragten sich, ist er vielleicht der versprochene Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, widersprachen sie. Er kann die bösen Geister nur austreiben, weil Beelzebul, der oberste aller bösen Geister, ihm die Macht dazu gibt. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jeder Staat, dessen Machthaber einander befehden, muss untergehen. Und keine Stadt oder Familie, in der die Leute miteinander im Streit liegen, kann bestehen. Würde der Satan sich selbst austreiben, dann wäre er mit sich selbst zerstritten. Wie könnte da seine Herrschaft bestehen? Wenn ich die bösen Geister austreibe, weil ich mit Beelzebul im Bund stehe, wer gibt dann euren Anhängern die Macht, sie auszutreiben? Eure eigenen Leute werden es sein, die euch das Urteil sprechen. Nein, ich treibe die bösen Geister mit Hilfe von Gottes Geist aus und daran könnt ihr erkennen, dass Gott schon angefangen hat, mitten unter euch seine Herrschaft aufzurichten. Oder wie kann einer in das Haus eines Starken eindringen und ihm die Beute rauben, wenn er den Starken nicht zuvor gefesselt hat? Dann erst kann er sein Haus ausrauben. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir nicht sammeln hilft, der zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Aber wenn jemand den Geist Gottes beleidigt, gibt es keine Vergebung. Sogar wer den Menschensohn beschimpft, kann Vergebung finden. Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird niemals Vergebung finden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Wenn ich hier das also richtig einschätze, dann herrscht dicke Luft zwischen Jesus und der jüdischen Führung. Was ist passiert? Ja, die Leute bringen diesen Mann zu Jesus, der blind und stumm ist, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Keine physische Ursache, sondern der böse Geist hat diesen Mann so in der Zange, dass ihm Sprechen und Sehen vergangen ist. Jesus heilt ihn. Nach Lukas berichtet das auch, als der böse Geist von ihm ausgefahren war, konnte der Mensch wieder sprechen und Matthäus sagt, sprechen, auch sehen, beides. Das Volk erkennt den Messias in Jesus, der diese Heilung vollbringt. Ist er vielleicht der Sohn Davids? als die Pharisäer das hören, wir haben es gelesen. Lukas sagt, auch die Schriftgelehrten waren da beteiligt, also die ganze jüdische Führung, als die das sahen und hörten, widersprachen sie. Und zwar auf eine sehr üble Weise. Von wegen Messias, Belzebub oder der Oberteufel. Er ist in Jesus wirksam. Was ist bisher überhaupt geschehen, dass es ihr hier so hart kommt von den Pharisäern? Nun, es ist schon sehr viel geschehen. Wenn ich die Bibel richtig lese, dann hat Jesus schon den längsten Teil seiner Wirksamkeit hinter sich. Lukas sagt ja, erzählt oder ja, berichtet uns, dass sein öffentliches Wirken in Nazareth begann. Dort wurde er sofort abgelehnt und man wollte ihn schon den Abhang runterstürzen. Dann ging Jesus an den See Genezareth und nahm seinen Wohnsitz in Kapernaum. Und Matthäus berichtet uns jetzt von 10 Heilungswundern, die im Umkreis vom See Genezareth stattfanden. Das ist Kapitel 8 und 9. Ja, 10 verschiedene Heilungswundern, die er im Einzelnen berichtet. Immer wieder lesen wir auch, dass Jesus alle Kranken heilte, die sie zu ihm brachten. Bei dem letzten, was Matthäus uns da berichtet in Kapitel 9, da wird schon mal ein Stummer geheilt, der vom bösen Geist besessen war. Und der böse Geist wird ausgetrieben durch Jesus und dann redet er wieder. Die es erlebten, riefen, so etwas hat es in Israel noch nicht gegeben. War damals auch schon große Begeisterung da. Und auch damals schon erklärten die Pharisäer in Kapitel 9, Vers 34, er kann die bösen Geister nur austreiben, weil der oberste aller bösen Geister ihm die Macht dazu gibt. Darauf zieht Jesus sich aufs Land zurück dann und durchzieht ganz Galiläa, alle Städte und Dörfer und lehrt und heilt alle Kranken, heißt es dann. Zugleich sendet Jesus auch die 12 Jünger noch aus. Da gab es so viel zu tun, dass er alleine nicht alles nachkam. Und Lukas erzählt uns in dem Zusammenhang, dass Jesus auch noch mal 70 Jünger, nachdem die 12 gegangen waren, noch mal 70 Jünger zurüstete, ihnen die gleichen Vollmachten gab, zu verkündigen und Kranke zu heilen und sie auch aussandte. Sie berichten uns ja dann nachher im Lukas-Evangelium Kapitel 10, wo es heißt, sie kamen begeistert zurück und erzählten, Herr, auch die bösen Geister sind uns oder waren uns untertan. Und Jesus sagt ihnen, freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dieser Rabbi aus Nazareth kämmt mit seinen Leuten das ganze Land richtig durch. Und er gehört keiner Partei an, weder den Pharisäern noch den Sadduzäern. Das ist für diese Leute ein Problem. Ja, und deswegen wird er unter Beobachtung gestellt. Sie beobachten Jesus auf Schritt und Tritt, sind immer dabei. Und dann kommt es hier zu diesem Konflikt. Als Jesus mit seinen Jüngern in Kapitel 12 fängt, das Kapitel 12 fängt so an, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, am Sabbatspaziergang, gingen sie durch die Felder und hat es in der Synagoge kein gemeinsames Mittagessen gegeben oder was auch immer. Es war Sabbat, McDonald's war auch zu, sie hatten Hunger. Und dann fingen sie an, Ähren abzureißen und die Körner auszureiben und zu essen. Das ist Arbeit, sagten die Pharisäer. Das ist am Sabbat nicht erlaubt. Das ist Erntearbeit. Sie gingen dann weiter und kamen in die Synagoge. Und dort in der Synagoge war ein Mann mit einer verdorrten Hand, von einer kranken Hand. Und Jesus und die Pharisäer beobachten natürlich. Jesus ist unter Beobachtung gestellt. Und er heilt diesen Mann. Er macht ihn am Sabbat gesund. Der Konflikt. Hier wurde das Urteil gefällt, Jesus muss weg. Die Pharisäer verlieren durch Jesus sehr erfolgreiches Wirken immer mehr an Einfluss und die Priester, das lesen wir an anderer Stelle, bekommen im Tempel von Jesus die Peitsche zu spüren. Und also wenn sie von Israel noch irgendetwas retten wollen, dann muss Jesus weg. Und dann, als Jesus das hörte, dann ging er von dort weg. Aber viele Leute folgten ihm und er heilte alle ihre Kranken. Kapitel 12, Vers 15 haben wir das. Er heilte alle ihre Kranken, immer wieder. Ja. Und einer von diesen war dieser besessene Mann, der zu Jesus gebracht wurde, der blind und stumm war. Diese Heilung erregte hier also ganz besonderes Aufsehen, warum auch immer. Jedenfalls kommt hier die Frage nach dem Sohn Gottes, dem Messias, auf. Wie wir schon gelesen haben, die Pharisäer winken ab. Sie haben für den Messias eine ganz konkrete Vorstellung, wie er sein wird, wenn er kommt. Sie haben praktisch in ihrem Kopf so eine Schablone. In die muss er hineinpassen. Und in diese Schablone passt Jesus nicht. Er ist nicht der Messias nach ihrer Vorstellung. Nicht Messias, sondern Oberteufel ist ihr Urteil. Ich habe da auch meine Erfahrungen, verstehe die ein bisschen. Als unsere lieben Geschwister in den 70er Jahren aus der Sowjetunion verlassen konnten und hierher kamen, dann hatten sie hier ihre Schwierigkeiten. Sie hatten dort auf sehr einfache Weise Gemeinde gebaut. Ihnen waren ja alle Prediger, alle Führer genommen worden unter Stalin. Und sie waren führerlos. Es waren auch keine ausgebildeten Bibelausleger unter ihnen. So bauten sie auf sehr einfache Weise Gemeinde und erstellten viele Regeln für das Christenleben. So, das dürfen wir tun, das dürfen wir nicht tun. Und ich hatte immer wieder den Eindruck, das Christsein bestand in erster Linie aufs Nicht-Tun. Ja, es entstand also auch eine Schablone für ein Christenleben. Nun war ich damals Jugendleiter und Prediger in der Gemeinde, auch in Lage war es, und ich trug einen Bart. Vielleicht gibt es sogar ein Bild darüber, ja. Das war so, als der Bart gerade wuchs. Ich trug einen Bart und das ging gar nicht. Ein Christ trägt keinen Bart, genauso wie eine Frau sich auch nicht die Haare abschneiden durfte und wie sie auch nicht Hosen tragen durfte und viele andere Dinge. So trägt ein Mann keinen Bart. Oder umgekehrt, wer einen Bart trägt, der kann kein Christ sein. Das war sehr fest. Ich ging dann mit ihnen zur Schöpfungsgeschichte, habe mich drum gekümmert, ja, und habe mit ihnen gelesen, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Und Gottes Urteil war, es ist sehr gut. Und wie hatte Gott den Menschen geschaffen? Den Mann mit Bart und die Frau ohne Bart. Gottes Urteil war also sehr gut. Und jetzt stehst du morgens auf und sagst Gott, es ist nicht gut. Und schneidest diese Manneswürde erstmal ab. Rasierst dich. Ja, jeden Morgen sagst du Gott, hier hast du einen Fehler gemacht. So habe ich mit ihnen, bin ich mit ihnen die Sache durchgegangen, aber sie verstanden mich nicht. Dieses Bild von einem Christen, dieses Schema, hatte sich so fest bei ihnen eingeprägt, dass sie meine Argumentation nicht verstanden. Es dauerte einige Jahre, bis sie mich als Bruder erkannt haben und akzeptiert haben, dass ich auch Christ bin, dass Gott in mir sein Werk getan hat. So war das damals mit den Juden wohl auch. Da hatte sich ein festes Bild eingeprägt, auch was man am Sabbat tun darf und was nicht. Sie hatten über alles für alles Regeln erstellt, es war alles festgelegt, eine Schema, eine Schablone. Obwohl Gott das zweite Gebot auch gegeben hat. Wer weiß, was das zweite Gebot aussagt? Das erste Gebot sagt, ich bin Jahwe, ich bin der Herr, also dein Gott. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Gottesbild machen. Das meint natürlich in erster Linie nichts aus Stein, Holz oder Metall, Schnitzen, Gießen und so weiter. Aber es meint auch, dass wir uns in unserem Gedanken keine feste Vorstellung von Gott machen. So ist Gott und anders ist er nicht. Du sollst dir kein Gottesbild machen. Ja. Nun, die Pharisäer waren keine ungebildeten Leute, so wie meine lieben Geschwister, die damals aus der Sowjetunion kamen, sondern sie hatten diskutieren gelernt, ihre Argumente vorzutragen. Sie hatten gelernt, die Argumente der anderen zu durchdenken und dann darauf zu reagieren. Das gehörte zu ihrer Ausbildung dazu, wenn sie mit dem Rabbi unterwegs waren. So bildete Jesus seine Jünger auch aus. Wir haben einige Beispiele hier auch in Matthäus 15, wo Jesus über die Unreinheit spricht. Was macht den Menschen unrein? Das verhandelt er dort mit den Jüngern. Oder in Kapitel 16, wo Jesus über den Sauerteig der Pharisäer spricht, da geht das auch zwischen Jesus und den Jüngern hin und her. Aber bei den Pharisäern kam noch was anderes dazu. Da war dieser Machtanspruch. Sie waren es gewohnt zu sagen, was geht und was nicht geht. Sie kannten das Gesetz, sie kannten all die Vorschriften der Rabbiner. Sie wussten genau, wie viele Schritte man am Sabbat gehen durfte und wie viel nicht und wie weit man reiten durfte und was man alles machen durfte am Sabbat. Das hatten sie alles festgelegt. Ja, sie waren gewohnt zu sagen, was geht und was nicht geht. Jesus sagte jetzt auch, was geht und was nicht geht. Am Sabbat geht zu heilen, sagte Jesus, und sie sagten, geht nicht. Also das klang anders, was Jesus sagte. Jesus heilte kranke Menschen, also am Sabbat. Sein Einwand hier in Kapitel 12, in diesem Bericht, wo er diesen Mann mit der kranken Hand heilt, sein Einwand, wenn bei euch jemand am Sabbat in den Brunnen fällt, dann holt ihr ihn doch auch heraus da und sagt nicht, hast du Pech gehabt, heute ist Sabbat. halt mal die Luft an, wir holen dich morgen schon da raus. Die Pharisäer verurteilen und verleumden Jesus, weil er am Sabbat heilt und verbreiten, er hat die Vollmacht vom Oberteufel. Jesus geht nun darauf ein, hier in unserem Text, und sagt dann Vers 25 und 26, wenn in einem Staat Machthaber sich befehden, dann wird er untergehen. In einer Stadt, in einer Familie, wenn da die Leute in Streit liegen, werden sie nicht bestehen. Und damit, glaube ich, fragt Jesus mit dem nächsten Vers, mit Vers 27, habt ihr da vielleicht irgendetwas übersehen? Eure Anhänger treiben doch auch böse Geister aus. Mit wessen Vollmacht machen sie es? Wir haben ja auch ein Beispiel in Markus Kapitel 9, auch in Lukas Kapitel 9 wird berichtet, dass Johannes zu Jesus kommt und sagt, Herr, da sind welche, die treiben böse Geister aus in deinem Namen. Aber sie gehören nicht zu uns. Ja, Jesus sagt, lass sie machen. In dem Augenblick, wo sie meinen Namen benutzen, um böse Geister auszutreiben, werden sie nichts Schlechtes von mir reden. Ja. Habt ihr etwas übersehen? Die fragt Jesus damit. Eure Anhänger, aus wessen Vollmacht tun sie es? Nein, Jesus sagt, ich treibe die bösen Geister aus in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Geschichte mit dem Sohn Davids, mit dem Messias, den die Leute in Jesus am Anfang gesehen haben, da ist schon was dran. Es kommt nur anders, als ihr denkt. Eure Schablone passt nicht auf diesen Messias, auf diesen Sohn Davids. Ihr habt euch auch eben von diesem kommenden Messias ein Bild gemacht in euren Gedanken, in eurem Glauben, in eurem Hoffen. Und dieses Bild, das sich da so eingeprägt hat, das versperrt euch den Weg in das kommende Reich Gottes, das jetzt schon anbricht. Es bricht jetzt unter euch an. Der Geist Gottes redet hier und will euch hineinnehmen in Gottes Reich, aber ihr spottet darüber und sagt, es ist der Oberteufel. Und dann spricht Jesus diese sehr ernste Warnung aus am Ende dieses Abschnitts von Vers 30. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer mir nicht sammeln hilft, der zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Aber wenn jemand den Geist Gottes beleidigt, gibt es keine Vergebung. Und dann der nächste Vers sogar, wer den Menschensohn beschimpft, kann Vergebung finden. Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird niemals Vergebung finden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Der Geist Gottes ist es, der mit unserem Geist Verbindung aufnimmt und der in unserem Innersten die Verbindung mit Gott wiederherstellt. Er schafft es, dass wir in unserem Innersten neu geboren werden durch den Glauben an Jesus Christus. Und Jesus ist wegen unserer Sünde gekreuzigt worden. Er hat unsere Schuld bei Gott mit seinem Leben bezahlt. Sein Tod hat den Preis für meine innere Ablehnung oder eine innere Auflehnung gegen Gott oder war der Preis für meine innere Auflehnung gegen Gott? Und wenn ich nicht glaube, wenn ich das nicht glaube, wenn ich nicht glaube, dass Gott Jesus als Retter in diese Welt gesandt hat, dann werde ich keine Vergebung finden. Dazu ist der Geist Gottes in diese Welt gekommen, zu uns Menschen gesandt worden, dass er uns dieses klar macht, dass er uns von der Sünde überführt und dass wir an Jesus glauben. So sagt es Johannes in Kapitel 16 von Vers 7 und 8. Ich glaube, Jonas hat das auch aufgenommen. Johannes 8 und 9. Wenn er kommt, der Heilige Geist, nämlich wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen oder nicht an mich glauben, heißt es in anderen Übersetzungen, dass sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns davon zu überführen, dass wir von dieser Sünde überführen, dass wir Jesus ablehnen, damit wir zum Glauben kommen. Die Pharisäer widersprachen hier. Nicht Gottes Geist redet aus Jesus, sondern Beelzebul, der oberste Teufel, der Teufel. Und ich habe den Eindruck, sie gehen an dieser Stelle einen Schritt zu weit und können nicht mehr zurück. Sie werden Jesus und damit auch dem Heiligen Geist weiterhin widersprechen. Sie werden Jesus gefangen nehmen, werden ihn verurteilen und sie werden ihn kreuzigen. Und als Jesus am dritten Tag vom Tod auferweckt wurde, die armen Soldaten, die Grabwachen waren da völlig machtlos, als die Engelwesen kamen und den Stein wegrollten. Und unter Schock rannten sie in die Stadt und berichteten der jüdischen Führung, was geschehen war. Er ist auferstanden, er ist nicht mehr im Grab. Wie reagieren diese jüdischen Führer? Wir haben uns geirrt. Jesus hatte recht. Er war wirklich Gottes Sohn. Gott sei uns Sündern gnädig. Wäre schön gewesen, ja? Nein, so reagieren sie nicht. Sie können nicht mehr zurück. Sie verbreiten eine Lügengeschichte. Während die Wachen schliefen, haben die Jünger den Leichnam gestohlen. Das war die offizielle Version. Ist es ihr Stolz, der ihnen kein Zurück mehr erlaubt? Oder hat der Geist Gottes ihnen die Tür zugemacht, dass sie nicht mehr zurück können? Oder ist es beides? Gott weiß es. Aber Jesus sagt hier, wer den Heiligen Geist beleidigt oder verlästert, wie es andere Übersetzer sagen, der wird niemals Vergebung finden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Wer den Heiligen Geist verlästert, der Heilige Geist ist gesandt worden, dass er uns von unserer Sünde überführt und dass er in uns das Werk der Wiedergeburt schafft, dass wir Kinder Gottes werden, dass die Verbindung mit Gott wiederhergestellt wird. Wer diesen Geist verlästert, wird niemals wieder Vergebung finden. Ja, soweit meine Ausführungen dazu. Hat jemand noch einen Gedanken dazu? Möchte jemand das noch ergänzen? Es ist ein schweres Thema. Es ist in manchen Zeiten sehr diskutiert worden, bei uns bisher nicht. Aber gut, dann nehmen wir es so mit. Ich möchte noch was Schönes zum Schluss sagen. Der nächste Abschnitt ist auch von einem Text nicht so ganz einfach, aber es ist eine gute Botschaft. Wenn ihr einen gesunden Baum habt, habt ihr gute Früchte. Dieses berichtet Matthäus ja direkt am Anschluss. Er macht da keinen Absatz, wie das in unseren Bibeln ist, sondern er redet einfach weiter. Und es steht in diesem Zusammenhang. Wenn ihr einen gesunden Baum habt, dann habt ihr gute Früchte zu erwarten. Wenn ihr einen kranken Baum habt, habt ihr schlechte Früchte von ihm zu erwarten. An den Früchten ist zu erkennen, was der Baum wert ist. Ihr Schlangenbrut, hier spricht er zu den Pharisäern, wie könnt ihr Gutes reden, wo ihr doch böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist. Ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Aber das sage ich euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Aufgrund deiner eigenen Worte wirst du dann freigesprochen oder verurteilt werden. Ganz kurz, ein guter Baum, der gute Früchte trägt. Ein schlechter Baum, der schlechte Früchte trägt. Ein guter Mensch, der Gutes aus seinem Innersten hervorbringt und ein schlechter Mensch, der nur Böses hervorbringen kann. Den Unterschied macht der Glaube an Jesus Christus. Der Unterschied macht dieses Werk, das der Heilige Geist in uns getan hat, dass er uns von Neuem geboren hat, dass er in unserem Innersten uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Wer an Jesus Christus glaubt, sein Vertrauen auf Jesus setzt, wird im Innersten, in seinem Innersten neu geboren. Und er bringt aus seinem Innersten Gutes hervor. Und ein Satz noch, sei ein guter Baum, der gute Früchte trägt, der im Gericht Gottes aufgrund seiner guten Worte freigesprochen wird. Sei ein guter Baum. Schon in den Sprüchen heißt es, achte am allermeisten auf dein Herz. Achte am allermeisten auf dein Herz. Ja. Dass wir im Innersten gut sind, dass im Innersten der Geist Gottes, der Herr Jesus bei uns, das Sagen hat. Ja, damit aus unserem Innersten Gutes hervorkommt. Wenn wir ein guter Baum sind, dann bringen wir automatisch gute Früchte. Wenn wir in unserem Innersten eng mit Jesus verbunden sind und der Geist Gottes uns leitet, dann bringen wir gute Frucht. Sei ein guter Baum. Dahin soll unser Streben sein. Achte am allermeisten auf dein Herz. Ja, ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns gute Botschaft gebracht hast von der Errettung von unserer Sünde. Wir können Vergebung unserer Sünde erfahren. Unser Leben kann geordnet werden. Unser Leben kann heil werden, sodass Gutes in uns da ist und aus uns hervorkommt. Wir sehen hier die verschiedenen Geschichten, auch wie diese Menschen das Sprechen und Sehen vergangen ist. Manchmal fühle ich auch, dass uns auch teilweise das Sprechen vergangen ist, dass wir nicht wissen, wie wir über den Namen Jesus reden sollen. Wir reden über alles Mögliche, aber nicht über dich. Heile uns innerlich, dass wir innerlich gut, ein gutes Leben haben, sodass wir die Freiheit haben, noch über deinen Namen zu reden. Dass wir nicht über alles Mögliche nur reden, sondern dass wir Gutes reden von dir. Ich danke dir dafür, dass du in uns wirksam bist und bitte dich darum. Amen.